Nur eine Ergänzung, was Stefan angesprochen hat, das Recht auf Meinungsfreiheit und das damit zusammenhängende Repräsentationsrecht ist von Genossen des Gegenstandpunkts in letzter Zeit bei mehreren Veranstaltungen sehr ausführlich besprochen worden. Das ging an in Frankfurt mit einer Auseinandersetzung mit den linken Blockupy-Leuten. Das ist dann in Nürnberg weitergeführt worden und auch hier in Berlin hat es eine der noch nicht mitbekommene Veranstaltung zum Thema gegeben, aber wenigstens Frankfurt und Nürnberg kann man sich bei Contradictio runterladen und noch anhören. Die machen das da sehr viel ausführlicher als diese Tour de France durchs ganze freiheitliche Gewese, was Berg heute hier so im Stichpunkt sozusagen nebeneinander gestellt hat.
Ja, Nachfragen, Einwände, Kritik, Ergänzungen.
Nochmal eine Frage, weshalb macht der Staat eigentlich einen Unterschied zwischen Meinung und Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit? Das muss ja irgendwie eine Anbedeutung haben, weil vielleicht historisch oder dass das halt der Glaube hat einen prägenden kulturellen Einfluss hat. Also kurz die Frage, der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit.
Der muss den Unterschied deswegen machen, weil es leider immer noch viel zu viele Leute gibt, die wissen, wer ihnen das eingebrockt hat, worüber sie sich beschweren. Das ist die ganze Antwort. Ich kann es noch ergänzen und sagen, ach, da hätte er gar nichts dagegen, wenn er auf die Meinungsfreiheit verzichten würde und es nur mit der Glaubensfreiheit belassen könnte. Aber so ist es eben nicht. Die Leute wissen doch, wer ihnen was antut. Wer den Lohn kürzt, wer sie aus der Wohnung rausschmeißt, wer sie in die Frühinvalidität schickt und so weiter und so fort. Diese Beschwerden weiß er und da geht er so mit um, dass er sagt, ihr dürft, beschwert euch. Ladet die Beschwerden bei mir ab. Wehe, ihr nehmt die Beschwerden in die eigene Hand. Das ist mit Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Glaubensfreiheit viel einfacher. Die wenden sich gleich mit allen Beschwerden an die höhere Instanz. Da kann nichts schief gehen. Ja, wollte ich gerade. Die Kollegin da vorne hat gesagt, dass sie eigentlich ein bisschen mehr hören wollte über den autonomen und anarchistischen Freiheitsbegriff. Mit dem, was ich über das System der demokratischen Freiheit gesagt habe, sei sie plus minus nach erstem Anhören relativ einverstanden. Ich kann dazu eigentlich, es sei denn, es kommen jetzt noch andere ergänzende Auffassungen, nur nochmal verweisen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Der anarchistische und der spontaneistische Freiheitsbegriff ist in der Tat charakterisiert dem Prinzip nach, ich weiß, es gibt Unterschiede und so weiter und so fort, dem Prinzip nach durch dieses Freiheitsideal. Und wer diesem Freiheitsideal anhängt, der hat erstens eine falsche Kritik an der bürgerlichen Freiheit, der weiß gar nicht, wozu sie da ist, kritisiert an ihr immer nur ihr Nichtvorhandensein, reduziert die ganze bürgerliche Gesellschaft auf Repression und Zwang, was sie, wie ich heute gezeigt habe, gar nicht ist, was ihre Kritik verfehlt, und was auch an dem, wie die Menschen zu dieser Gesellschaft stehen, die ja leider in einer großen Zahl die Freiheit loben und schätzen und verteidigen, gar nicht betrifft. Deswegen, eigentlich gehen die beiden Argumente, die ich vorhin genannt habe, erstmal dazu. Es ist erstens eine falsche Kritik an Freiheit hier zugrunde, die aber an Freiheit festhält und ihr nur anlastet, dass sie hier nicht oder zu wenig durchgesetzt ist. Und zweitens ist diesem, das gilt übrigens für die Autonomen im Prinzip auch, soweit ich sie zur Kenntnis genommen habe, wenn es andere Auffassungen gibt, müssen sie gesagt werden, dass sie erstmal so als Insistieren auf Freiheit inhaltslos ist. Ich kann es nur einmal wiederholen. Wenn der Mensch sich vornimmt, ich will heute mal frei sein. Übrigens, ich mache heute mal blau, das ist was anderes. Ich will heute mal frei sein. Was macht er denn eigentlich?
Blau machen.
Ja, blau machen, da weiß der Mensch sofort, was damit gemeint ist. Diese Zwänge will ich los sein, diese ganz bestimmten Zwänge der Arbeit. Aber wenn man diese bestimmte Interpretation weglässt und sagt, ich nur einfach frei, hat er keinen Inhalt gemeint. Wenn man ihn dann fragt, was willst du denn machen?
Frei sein.
Ja, frei sein. Ja, dann hast du aber sofort einen Inhalt. Dann würde ich sofort fragen, okay, jetzt wissen wir, worüber wir reden können. Jetzt reden wir gar nicht mehr über Freiheit, sondern über das, was du denkst. Dann haben wir einen gescheiten Inhalt. Ja? Und die andere Abteilung, die gerade bei spontaneistischen Freiheitsbegriffen eine Rolle spielt, ist dieses freies Tun, selbstbestimmtes freies Tun soll schon gut sein. Übrigens ist es eine Abteilung, die sich auch ganz unabhängig von diesen politischen Strömungen in moderner kritischer erziehungswissenschaftlicher Abteilung eigentlich nach die konstruktivistische Erziehung. Selbstbestimmtes Handeln soll frei sein. Es ist erstens Quatsch und zweitens die Schule die letzte, die das durchziehen würde.
Eine kleine Ergänzung noch zu den Anarchisten. Ne? Das ist halt Resultat ihrer falschen Kritik an den Staat. Und ihrer falschen Kritik am Staat. Und das ist übrigens immer eine bescheuerte Kritik am Staat, zu sagen, er ist gewalt. Weil dann ist es ja immer zu sagen, was macht er denn mit seiner Gewalt? Und das hat immer noch alle Staatsgewalten gemeinsam, sogar Nordkorea. Die sind auch nicht einfach nur Gewalt, sondern die wollen ihr Volk benutzen. Einspannen für ihre Zwecke. Und vielleicht muss man die auch mal benennen.
Ja.
Dann hat man auch eine Kritik.
Und deswegen ist es wichtig, dass man nochmal darauf verweist, was halt wirklich als kritischer Gedanke überhaupt nicht durchgesetzt ist, was so ein bisschen der rote Faden meiner Tour d'Horizon war. Freiheit und Zwang als politische Instrumente schließen sich gar nicht aus. Sondern die hiesige Freiheit als lizenzierte, als staatliche Erlaubte basiert auf Herrschaft, basiert auf Gewalt. Und die Bedingungen, die der Freiheit hier gesetzt werden, die werden als Rechtsordnung durchgesetzt. Niemand kann sagen, ja, Arbeit suchen, aber das Privateigentum ist mir doch scheißegal. Oder Gebrauchswerte brauche ich, Bedürfnisse befriedigen, natürlich, gibt genug davon. Die Läden sind voll, aber Privateigentum, nix da. Bei Konkurrenz genau dasselbe. Da sind schon ganz harte, gewaltbewährte Bedingungen, unter denen der Mensch sich mit seinen freien Entscheidungen, was will ich kaufen, was will ich arbeiten und so weiter, betätigen muss. Das alle Kritiker, alle linken Kritiker, die ich so kenne, machen immer einen Gegensatz zwischen Gewalt und Freiheit und sehen nicht in der hiesigen Demokratie, wie das zusammenhängt. Und das ist gerade der Witz des Systems demokratischer Freiheiten ist. Wie gesagt, bitte?
Dialektik, so wie es das auch von Adorno sich vorgestellt hat. Also, und
Sie haben aber auch zum Beispiel an Idealen festgehalten und das mit dem Materialismus verbunden. Ich weiß nicht, das ist, also ich fand das sehr überzeugend, was Sie gesagt haben, aber es ist trotzdem nur ein Gesicht.
Das stimmt. Trotzdem würde ich sagen, ich wollte eigentlich mehr als mein Dafürhalten zum Thema Freiheit loswerden. Ich wollte mehr als eine Meinung gesagt haben, so ein System von Urteilen der Kritik. Aber ich will nur mal den Einstieg sehen. Wenn Sie das teilen, dass in den Bedingungen der Wahrnehmung dieser Freiheitslizenzen das Herrschaftssystem drinsteht, sind wir uns ja einer Meinung. Bloß bei sehr vielen linken Gruppen, ich sage gleich sehr viele, linke Gruppen, wird der Hinweis auf die Beschränkungen sofort für das Urteil genommen, das sei gar keine richtige Freiheit. Und das ist wiederum das Festhalten an dem Ideal. Freiheit ganz ohne irgendwelche Beschränkungen. Also wahrscheinlich ist es hier in Berlin bekannter als dort, wo ich herkomme, diese ums ganze Gruppierung, die macht genau das.
Rhetorische Frage dazu. Der Gegenstand erscheint nächste Woche unter anderem mit einem Artikel zur Auseinandersetzung mit der ganzen Broschüre, die ja den Terminus falsche Freiheit ganz hoch aufgehängt hatte. Kannst du schon im Vorfeld was dazu sagen, wie da auf diese der eher linkeren Freiheitsverteidiger eingegangen werden wird?
Ich werde einen Teufel tun und mehr machen, als deine Werbung zu unterstützen. Sonst werde ich selber kaufen, das lesen.
Aber wenn schon Werbung, dann noch eine andere Werbung, weil das ist wegen dem Stichwort Dialektika. Einer der bekanntesten Dialektiker heißt der Karl Marx und da wird demnächst von unserer Gruppe auch ein Lektürekurs angeboten. Das ist ein
Übrigens, der Hinweis auf Adorno und Horkheimer. Ich finde den Hinweis richtig. Und zwar deswegen, weil die schon, ein paar andere auch, die Hannah Arendt und so, schon ganz eigene Variante davon Freiheitsbegriffe vorliegen. Das müsste man aber extra machen. Das will ich jetzt nicht hier kurz abhandeln. Kann ich auch einiges nicht aus dem Stegreif, gebe ich zu.
Ich wollte auch mal ganz kurz, also der Freiheit. Mir ist gerade ein Satz durch den Kopf gegangen. Nicht die Freiheit, die Befreiung herrscht. Finde ich irgendwie als interessanter Satz, weil es geht ja darum, wir können uns unterhalten, Tage, Wochen, Jahre. Aber wo geht die Reise hin? Das ist die Frage. Diese ganze, für mich ist das dann nur noch ein philosophischer, ist ja schön, aber ich habe auch keine Lösung. Ich finde es toll, dass ich heute erfahren habe, dass ich Privateigentum.
Ja.
Ja, also hier gesagt, und natürlich gleich wieder Olle Engels, ja, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Irgendwie, und dann merke ich, dass ich ziemlich wenig weiß. Das fällt mir dann auf. Aber die Frage, wo geht die Reise hin? Wie machen wir das? Wie machen wir das überhaupt? Ja, dass wir zusammenkommen, dass jeder, ich bin Privateigentümer, der nimmt den blöden Satz, Eigentum ist Diebstahl. Finde ich total geil, den Satz. Aber da muss man ganz schön ein bisschen Schritt weiter sein in der Birne. Und das hängt aber damit zusammen. Ja, weil wir
streiten uns ja hier. Ich wollte eigentlich mehr gemacht haben, als einen philosophischen Vortrag zu halten. Ich will deswegen auf zwei Sachen eingehen von Ihnen. Also erstmal nur ganz kurz zu dem Privateigentum. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Man ist hier als Rechtsperson, als Privateigentümer bestimmt, egal ob man eins hat oder nicht. Das ist die Frechheit. Das ist die Frechheit. Und das heißt nichts anderes, du hast dich auf Privateigentümer und du hast dich auf dich selbst als dein eigenes Privateigentum zu beziehen. Das sind die Frechheit. Aber jetzt zu dem anderen Punkt. Sie haben gesagt, Befreiung von. Und dann angeschlossen, man muss sich darüber überlegen, wo die Reise hingeht. Das sind zwei unterschiedliche Bestimmungen. Befreiung macht erstmal noch keine Aussage darüber, wovon eigentlich. Aber das ist das Entscheidende. Wenn jemand sagt, ich will befreit werden von den linken Zecken, dann ist es eine Befreiung, die wahrscheinlich hier sofort auf einhellige Ablehnung stößt. Also es kommt da immer auf den Inhalt an. Deswegen völlig zu Recht, wohin die Reise geht, das ist zu überlegen. So, und jetzt der Hinweis, ja, das muss man doch klären, und deswegen nochmal der Hinweis, das war kein philosophisches Seminar, was ich gemacht habe, weil wenn aus diesem Vortrag rausgekommen ist, naja, das kann man sich nicht durchgehen lassen. Diesen Aberglaube an den Höchstwert Freiheit, den muss man kritisieren. Dann stößt man auf eine Bevölkerung, die aber groß geworden ist und erzogen worden ist, im Bewusstsein, dass sie es in diesem, ich benutze nochmal das Heine-Wort, Freiheitsstall so gut getroffen hat, weil, jetzt kommt immer das Argument, das habe ich natürlich auch schon gehört, weil in der Diktatur dürfte man das ja alles nicht, was man hier macht. Den Fehler dieses Vergleichs habe ich schon genannt. Das heißt aber, die durchgeführte Kritik einer demokratischen Freiheit ernst nehmen, als das Instrument zu benutzen, den Leuten ihren Glauben an die Freiheit, dass sie es hier der Freiheit gut getroffen hätten und dass allenfalls noch ein bisschen mehr Freiheit sein müsste, für die sie sich vielleicht auch anstrengen müsste, diesen Glauben ihnen zu nehmen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ein bisschen mehr werden und dann uns überlegen können, wohin die Reise geht.
Also ich habe noch eine Frage bzw. einen Einwand zum Anfang. Also Sie haben gesagt, Freiheit heißt einfach erstmal nur, ich setze mir meinen Willen so.
Zwecken, ja.
Und den Willen freisetzen, das machen die Leute ja sowieso. Also es ist eigentlich eine Frechheit, dass der Staat es erlaubt und kein Grund zur Freude. Aber mein Einwand ist, dass Freiheit für mich halt zwei Begriffe umfasst, die erstmal zu trennen sind. Und zwar Willensfreiheit. Ich setze mir meine Zwecke frei und Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit heißt, das, was ich mit will, das kann ich auch machen. Und dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, ist ja auch wichtig. Und ich meine, bei der Willensfreiheit würde ich sagen, ja klar, also ich lasse mir doch nicht erlauben, was mir niemand verbieten kann. Ich finde es eine Frechheit, wenn der Staat mir erlaubt, einen freien Willen zu haben. Aber bei der Handlungsfreiheit ist es schon eine andere Sache. Also,
ach ja, dann lässt du dich beschränken, dann sagst du, ist okay.
Nee, aber ich meine, hier steht in dem Flugblatt, also was der Staat erlaubt, was doch ohne staatliche Lizenz ganz selbstverständlich sein sollte. Also das Handlungsfreiheit, was selbstverständlich ist. Und ich frage mich, wie er da drauf kommt. Also es ist doch, also historisch ist es nicht selbstverständlich, dass ich halt glauben kann, was ich will und mich frei bewegen kann. Und ist es dann eine normative Aussage, es sollte halt selbstverständlich sein und wenn ja, wie sind die begründet?
Zunächst mal zu der Differenz Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Diese Unterscheidung bedeutet, wenn ich ganz böse bin, dass man schon auf die bürgerliche Trennung der Zwecksetzung von ihrer Umsetzung reingefallen ist. Wenn ich am Anfang gesagt habe, Freiheit ist nichts anderes, als man setzt sich seine Zwecke, dann ist doch automatisch darin eingeschlossen, dass man sie nicht nur macht, um sie sich auf den Zettel zu schreiben oder anderen mitzuteilen. Warum sind es denn freigesetzte Zwecke? Doch nur deswegen, weil man sie umsetzen will, weil man sie für sich realisieren will. Also dieses Elementare, mit dem ich angefangen habe. Freiheit ist nichts anderes, als sich seine Zwecke willentlich zu setzen. Schließt immer, ganz automatisch, das, was Sie Handlungsfreiheit gesagt haben, ein. Das ist davon gar nicht zu trennen. Es ist die Leistung des bürgerlichen Staates, dies zu trennen. Diese Unverschämtheit der Trennung, zu behaupten, Zwecke setzt der Mensch doch nur, damit er eine Meinung hat und nicht, weil er sie umsetzen will. Das ist die Gemeinheit. Also aufpassen, das sind nicht zwei Sachen, sondern der Staat macht zwei draus, trennt die und sagt, die erste Hälfte dürfte, die zweite ist verboten.
Das ist wie mit dem Bäumchen im Paradies. Der Geizige darf man nicht
anfassen. Jetzt habe ich aber die zweite Sache noch nicht, da müssen Sie mir, Entschuldigung, Da müssen Sie mir nochmal eben helfen, den zweiten Teil Ihrer Frage.
Also, ich habe ja behauptet, es gibt eine Trennung zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Ja, Ihr Argument hat mich jetzt auch nicht so ganz überzeugt.
Weil, warum nicht?
Ja, das kann ich jetzt mal erklären.
Ja, also, natürlich.
Ich habe Hunger, ich will was essen, ist was anderes als ich esse was. Und es kann sein, dass ich den Willen habe, aber ihn nicht umsetzen kann. Also natürlich, wenn ich mir den Willen passe, dann passe ich den Willen, es umzusetzen, aber das ist halt noch nicht das Gleiche wie die faktische Umsetzung.
Aber du würdest doch nicht sagen, du hast Hunger und deshalb verzichtest du aus irgendeinem Grund darauf, was zu essen, oder? Nee,
aber sondern
mit Hunger ist doch gleichzeitig das Stillen dieses Bedürfnisses und eingegriffen. Wie kommst du darauf, dass das unabhängig ist von der Handlung, was runterzustopfen?
Ich sage nicht, dass es unabhängig ist.
Ja doch, nur, genau das sagst du.
Ich sage nur, es kann sein, dass ich einen Zweck habe, aber ihn nicht umsetzen kann.
Aber das ist was anderes, als was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du hast Hunger und das bedeutet, du willst was in dein Ich reinstopfen.
Ja. Und das heißt,
es ist doch nicht getrennt.
Gesellschaft ist ja auch in der Tat wirklich getrennt. Ich hätte gerne eine schöne Wohnung.
Ja, genau, aber das ist doch
da. Und ich wohne nicht in einer schönen Wohnung. Jetzt hat er auch nicht in eine schöne Wohnung. Bloß weil ich gerne in einer schönen Wohnung wohnen will.
Außerdem gibt es in dieser Gesellschaft so viele Idioten, bei denen du garantiert gar nicht möchtest, dass die Handlungsfreiheit haben. Es ist eigentlich im Vortrag schon mal gesagt, weil es kommt auch ein bisschen darauf an, ob der Willensinhalt, den man hat, ob der vernünftig ist oder ob man als Lampenhalmer anzünden möchte.
Ja, nochmal, weil das ja als ein Einwand gegen mich galt. Wir waren, das habe ich doch richtig verstanden, wir waren bei dem ganz elementaren sachlichen Inhalt von Freiheit. Dann darf man sich aber auch nicht Beschränkungen einfallen lassen, die die Umsetzung des Interesses, den Hunger zu stillen, verhindern. Weil dann bin ich bei was ganz anderem. Dann bin ich bei welchen, die verhindern das, was für mich selbstverständlich zusammengehört. Ich habe Hunger, also esse ich. Also sind wir weg von der elementaren Bestimmung von Freiheit, sondern wieder bei gesellschaftlichen Bedingungen, die einem das verhindern. Und da haben Sie natürlich recht. Da ist genau dasselbe wiederum, was ich eben gesagt habe. Das Geld ist diese Beschränkung. Die Verpflichtung aufs Geld. Nein, muss ich machen. Die Verpflichtung aufs Geld ist diese Beschränkung. Wer keins hat oder nicht genug hat, der kommt nicht dran. Bei dem ist das Bedürfnis zu essen ein abstraktes, das sich von der praktischen Durchführung trennt. Aber da sind wir beim Kapitalismus und nicht bei dem, was Willensfreiheit ganz elementar ist. Jetzt da, da und da. 1, 2, 3.
Also ich wollte eigentlich auch zunächst nur den Einswerfung von Handlungs- und Willensfreiheit widersprechen, weil also du hast es zwar jetzt ziemlich einleuchtend dargelegt, aber du hast doch zu Anfang deines Referats selbst gesagt, dass es sowas wie natürliche Schranken dessen gibt, was einen die eigenen Zwecke in die Realität umsetzen lässt. Also da ist man dann vielleicht nicht beim Kapitalismus, aber keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein zutreffendes Beispiel ein.
Warum ist das dann eine Trennung? Wenn du dir überlegst, das mache ich jetzt besser nicht, weil es könnte jemand schaden, hast du dir so überlegt und stellst deine eigene Handlung ein.
Nein, ich rede davon, dass gewisse Naturbedingungen beispielsweise die Verfolgung eines realen Willens einfach zulassen. Also wenn du gerne auf 1000 Kilometer Höhe ohne Seil und ohne Fallschirm springen möchtest und das auch gerne überleben möchtest, dann würde ich sagen, stehen die realen Chancen relativ schlecht.
Es ist natürlich erstmal in einer Hinsicht so besser. Gut. Es ist natürlich in einer Hinsicht überzeugend. Wenn ich was essen will und die Natur liefert mir nicht die Lebensmittel, weil Trockenheit oder ähnliches, dann stehe ich mit meinem Wunsch zu essen blöd da. Das ist schon richtig. Jetzt muss man sich aber mal zwei Sachen überlegen. Erstens, bringt es eigentlich was? So ein Argument, Naturschranke bei Bedienung von elementaren Lebensbedürfnissen im Kapitalismus. anzuführen. Ist das eigentlich vernünftig? Da würde ich sagen, es ist nicht vernünftig, weil hierzulande es der Kapitalismus geschafft hat, die Natur so weit für sich zu instrumentalisieren und die Rohstoffe so weit zu entwickeln, dass es an Lebensmitteln nirgendwo auf der Welt fehlt. Es gibt...
Oder fehlen müsste.
Bitte?
Oder fehlen müsste.
Nein, ich sage nicht fehlt. Fehlt nicht. Woran es fehlt, ist Geld. Und sonst nichts. Die Leute, die in Afrika oder sonst wo hungern, die sind nicht ein Zeichen dafür, dass es zu wenig Essen gibt auf der Welt. Sondern dass das Essen deswegen nicht zu ihnen kommt, weil mit ihnen kein Geschäft zu machen ist. So. Sind wir uns einig, glaube ich, daran? Na gut, also erstens, man muss überlegen, ob so ein Argument, was in antediluvianische Jäger- und Sammlerzeiten zurückgeht, irgendetwas hilft, um die Kritik an dem, was hier ist, voranzutreiben. Außerdem ist es so, man muss mal überlegen, das will ich nicht ausführen, ob die historischen Gegebenheiten, unter denen tatsächlich der Mensch vollständig naturabhängig war, überhaupt die gesellschaftliche Charakteristik freiheitliche Gesellschaft vertragen. Will ich ja nicht drüber reden. Das erste Argument ist mir wichtiger.
Dann hatte ich noch einen zweiten Punkt, und zwar hatte ich deine Definition von Freiheit als die freie Zwecksetzung des Menschen gleichzeitig verstanden als ein Durchstreichen davon, dass der menschliche Wille in irgendeiner Form determiniert sei. Ich habe da jetzt selber auch keine klare Position zu, und das passt jetzt vielleicht auch nicht wirklich in die gesellschaftskritische Analyse, aber trotzdem...
Doch, eigentlich schon. Du sprichst an einen Absatz, den ich weggelassen habe. Nein, das ist doch nicht wahr. Es gibt die Theorie des determinierten Willens.
Okay, ja.
Jetzt machst du wieder Werbung für meine Bücher jetzt hoffentlich mal. Gut. Also, das ist das Lieblingsthema von Psychologen, Pädagogen und anderen, tatsächlich sich auszudenken, der Wille, übrigens neuerdings von der Hirnforschung sowieso, sich auszudenken, der Wille ist determiniert durch Anlage oder Umwelt. Eins von den beiden. Da wird immer das, was den Mensch tatsächlich treibt, richtig durchgestrichen. Aber das sind falsche Theorien über den Willen, bei denen man sich fragen muss, warum finden die denn heute immer noch solche Verbreitung? Gerade in der Psychologie und in der Erziehungswissenschaft. Aber das ist ja wiederum ein anderes Thema. Aber es ist völlig korrekt. Diese Auffassung gibt es. Der habe ich damit zunächst implizit und jetzt explizit widersprochen, ohne dass ich damit die Determinismus-Theorien im Einzelnen schon kritisiert hätte. Das müssen wir natürlich dann anders machen.
Dazu noch ganz kurz.
Ja, sicher.
Also die Neurowissenschaften, die sind längst auf dem Dreh, dass es eine Dialektik zwischen Anlage und Umwelt gibt. Sagen wir mal die Genetik, dass Umwelteinflüsse Gene beeinflussen. Das ist sozusagen durchaus in der Theorie da und wird erkannt. Das ist nur je nachdem, wie es
reduziert. Aber das kritisiere ich ja gerade. Ich sage ja, Anlage- und Umwelttheorien sind Determinationstheorien. Deswegen ist ihre Zusammenführung nicht auf einmal nicht deterministisch.
Ja. Die Sache ist, also zu meiner Umwelt gehört das Privateigentum, das haben die dargelegt.
Ja.
Die Erziehung, das gehört alles dazu.
Richtig. Und was ist daran determiniert? Also den Willen getrennt von meinen Zwecken bestimmen? Was ist daran an Privateigentum, Familie? Ich will mal ein Beispiel sagen, um zu zeigen, was ich meine. In der Abteilung Umwelt, über Anlage müssen wir vielleicht nicht so lange streiten hier, in der Abteilung Umwelt gibt es einen Forscher, das ist dieser Kriminologe aus Hannover, Christian Pfeiffer, der seit Jahren durch die Gegend läuft und erzählen will, dass Jugendgewalt eine Funktion der schlägernden Eltern ist. Das ist eine Determinismustheorie. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Dort, wo die Eltern die Kinder schlagen, da können die Kinder gar nicht anders als weiterschlagen. So ein Unfug. So ein Unfug. Es ist doch immer noch eine Frage des Urteils von Kindern über ihre Eltern, ob sie dieses Erziehungsmittel richtig oder falsch finden. Und dann gibt es so und so viele Kinder, die sagen, stimmt, hat mir eingeleuchtet. Ich habe nur pariert, wenn ich den Hintern voll gekriegt habe. Das mache ich bei meinen Kindern auch. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, übrigens Urteil, nicht Determination. Die urteilen, das hat mich nie überzeugt, da habe ich immer nur gehandelt, um Strafe zu vermeiden. Aber nicht, weil mich irgendwas überzeugt hat. So gehe ich mit meinen Kindern nicht. Das ist, so geht es zu. Aber nicht, weil die Opfer von Gewalt sind, können die gar nicht anders. Also Anlage und Umwelt zusammengetan, da streiten sich drum, was ist jetzt 50-50 oder 60-40 oder 20-80 oder so ein Quatsch. Alles ist alles falsch.
Unterm Strich auch zu einem ziemlich traurigen Resultat für sie.
Ja. Ja. So, jetzt war.
Nur so letzte unbedachte Anschlussfrage. Ist nicht eigentlich doch dieser Gesichtspunkt, dass eben Freiheit eben determiniert sein könnte, auch eine mögliche Erklärung dafür, dass Gegenstand ein Debattierclub ist und nicht mehr?
Nächste Frage.
Jo. Zu den Bedürfnissen. Und zwar müsste man oder könnte man so weit gehen oder müsste man so weit gehen, zu sagen, dass die Grundeigentumsverhältnisse oder das Grundeigentumsverhältnis und die entstehenden Gegensätze falsche Bedürfnisse oder sag ich mal, welche schaffen, bei denen zumindest was nicht koscher ist. Wenn man zum Beispiel über den Fetischcharakter vom Geld nachdenkt und reflektiert, dass es so etwas gibt wie Bedürfnis nach Lamborghinis oder so, dass man in dem Sinne auch den Willen, der sich, also eine solche Fragen wie, kann das überhaupt sein, dass man all das kriegen kann, kann ein Wille realistisch sein, will er nicht immer noch mehr und so weiter, ob man das nicht zumindest so reflektieren müsste, dass es nicht sich nicht materialistisch ist, sondern eben dieser Ideologie des Fetischismus oder des Grundeigentumsverhältnisses entwächst und das von daher, sag ich mal, dass das sehr spekulativ ist, und zwar im negativen Sinn, darüber jetzt urteilen zu wollen oder fragen zu wollen, ob der Wille nicht sowieso größer ist als das, was man kriegen könnte.
Erstens. Darauf habe ich am Anfang verwiesen, vielleicht nicht genau genug. Bedürfnisse sind nicht gut, weil sie Bedürfnisse sind. Sondern da muss, das war der Übergang, so jetzt sind wir, wenn der Mensch sagt, jetzt muss ich mir überlegen, was will ich denn in meiner Freiheit anfangen, sind wir bei Inhalten. Und dann muss man überlegen, ob das, was er jetzt sagt, das und das will ich gerne, das und das ist mein Wunsch, mein Interesse, mein Bedürfnis, vernünftig ist oder nicht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Man kann natürlich dann, wenn er sagt, ich will einen Lamborghini haben, sagen, aha, naja, klar, dieses Bedürfnis gibt es ja wohl nur, wenn es Lamborghinis gibt. Wenn es keine gibt, kann er das nicht haben. Aber erstens ist es seine Entscheidung. Das Ding gefällt ihm ausnehmend gut. Und dann muss man überlegen, ob man das für ein vernünftiges Bedürfnis hält oder nicht für ein nicht vernünftiges Bedürfnis. Ich will mich dazu nicht äußern, ich will mit den Lamborghini-Fans, die ihm so eigentlich verderben. Also, wichtig ist nur, das Bedürfnis zu hinterfragen, ob es vernünftig ist oder nicht, ist das eine. Das zweite ist, sich die Frage zu stellen, woher hat er das Bedürfnis, zu dem er sich frei entschieden hat. Ja? Und da gibt es, ich weiß nicht, ob du das mit dem Fetisch angesprochen hast, natürlich diese Kategorie des notwendig falschen Bewusstseins, was die Menschen auch zu falschen Bedürfnissen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Arbeit ist ein falsches Bedürfnis, wenn es das Bedürfnis nach der hiesigen Lohnarbeit ist. Ist ein falsches Bedürfnis. Aber der Marx hat mit notwendig falschen Bedürfnis keinen Determinismus behauptet. Und er wollte damit nur sagen, dieses falsche Bedürfnis, das gibt es nur im Kapitalismus. Und aus dem Kapitalismus heraus kann ich es erklären, warum die Leute sich dafür entschieden haben und es auch noch gut finden.
Spätestens bei einem
Lamborghini und Maserati, glaube ich, wird es komisch, also kannst du mal einlenken. Ah, würde ich mich nicht einmischen.
Vielleicht hätte man auch mehr.
Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute hier zwei oder drei Handys haben. Das ist wirklich deren Sache erstmal, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt weiter, wo war noch? Da vorne war noch eine Wortmeldung. Also sind wir einig jetzt geworden. Okay. Deswegen habe ich auch einmal gesagt, wenn wir uns den Inhalt des Willens anschauen, ist die Attribuierung frei überflüssig. Dann braucht sie nicht. Aber dass es immer um diese Sache geht, liegt ja daran, welche Bedeutung Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft als Höchstwert hat. Deswegen muss man das so auseinandernehmen. Wenn es das nicht gäbe, dann würde ich sagen, hört mir doch auf mit der blöden Freiheit. Das ist die Banalität, die banalste Sache der Welt. Reden wir über das, was ihr wollt. Also so löst sich der Knoten auf. Völlig korrekt.